Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wie schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für diese außergewöhnliche Live-Sendung im deutschen Fernsehen. Heute reden wir wie immer eigentlich über alles, aber vor allen Dingen habe ich dieses Zitat vorweg: Hamburg, meine Perle, vor die Säue geworfen. Das hat der 218-malige Handballnationalspieler und gebürtige Leipziger Stefan Kretschmer getwittert, weil er so enttäuscht war über die 51% Entscheidung der Hamburger, doch keine Olympischen Spiele nach Hamburg holen zu wollen. Das heißt, meine Damen und Herren, Sie sind jetzt bei einem großen Moment dabei. Denn wir werden in dieser Sendung zum letzten Mal für Jahrzehnte auf deutschem Boden olympische Medaillen verteilen an unsere Beobachter. Bitte erheben Sie sich für die Nationalhymne, meine Damen und Herren.
Wir auch.
Das ist Anne Dore, unser Olympiamädchen. Danke, Anne Dore.
So. Moment.
Ulrike Demmer, meine Damen und Herren, vom Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Hi, oder?
Hajo Schumacher, Radio 1 und Berliner Morgenpost. Elisabeth Nia, Wochenzeitung Die Zeit. Herzlichen Glückwunsch. Claudius Seidel von der Feuilleton-Abteilung der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Dankeschön, Anne Dore.
Ja, Mann, dürfen wir?
Dankeschön, meine Damen und Herren, Dankeschön.
Ist die echt?
Nee, natürlich.
Die ist total echt. Das war jetzt schon ein sehr würdevoller Moment. Ich finde, die Grazie habt ihr, um die Medaillen entgegenzunehmen.
Aber?
Aber ihr habt natürlich jetzt sportlich, wobei du schon, ihr habt sportlich nicht so viel geleistet, um die Medaille eigentlich verdient zu haben.
Zähigkeit auf jeden Fall.
Zähigkeit generell, aber du hast als Achim Achilles natürlich den Deutschen die Bewegung näher gebracht. Also du hast so viel getan für Deutschland und die Bewegung in Deutschland, weil jeder Deutsche geht durchschnittlich nur 700 Meter am Tag. Das ist erschütternd. Findest du nicht?
Schon viel. Ich bin 43. bei der Quadrathlon-WM geworden.
Ich wusste, dass du jetzt angeberisch bist, was kein Mensch kennt.
Ja, man muss sich Disziplinen aussuchen, wo nicht viele mitmachen. Das ist die Kunst dabei.
Hast du vorher schon mal eine Urkunde gewonnen, Ulrike?
Ich habe beim Schulsport immer nur die Siegerurkunden gewonnen, aber da war ich auch ganz stolz drauf.
Ich möchte mal
und ich bin einen Halbmarathon gelaufen.
Wann?
Das ist dann doch schon 3 Jahre her.
Und wie sieht das hier auf der Seite des Tisches aus, Herr Seidel? Ich habe Sie schwer im Verdacht, dass Sie keine Ehrenurkunde gewonnen haben bei den Bundesjugendspielen.
Nee, nur Siegerurkunde.
Elisabeth?
Ich kann echt gut schwimmen. Ich bin ja am Meer aufgewachsen. Und da macht man alle Schwimmabzeichen so in der Pubertät schon. Also ich kann kraulen, ich kann Rückenschwimmen und so, was mir nie einer zutraut.
Und Delfin?
Ja, damals jedenfalls.
Haben wir Bilder von Elisabeth beim Delfin?
Wir werden beim nächsten Mal Bilder davon haben, wie du Delfin schwimmst. Vor allem im offenen Meer, da stelle ich mir beeindruckt vor, Helikopterbilder.
Ja, und das Meer teilt sich dann auch.
Wir wollen uns einen traurigen Langstreckenläufer angucken, nämlich den ersten Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, der war traurig.
Der weiß, dass wir uns günstigere Umstände gewünscht hätten, wenn es etwa um die Frage geht der Herausforderung mit den vielen Flüchtlingen, wenn es um die Diskussion um die FIFA geht, wenn es um die Frage geht, die sich mit den Attentaten in Paris verbunden haben.
Ganz, ganz traurig, der Olaf Scholz, dass die Olympischen Spiele eben nicht nach Hamburg kommen. Feuer und Flamme für Hamburg war der Slogan. Wir können an eine Großveranstaltung erinnern, die stattfinden wird. Und zwar vom 24. bis zum 28. Mai 2017 in Berlin und Wittenberg, der Deutsche Evangelische Kirchentag unter der Losung Du siehst mich. Das könnte uns trösten. Wir können aber auf deiner
Kirchentag ist echt toll.
Finde ich auch.
Für Leute, die rot-grün wählen, ist das eine Weihestunde. Keine Frage. Aber
die Leute von der Atlantikbrücke könnten da auch mal hingehen.
Ich möchte mal jetzt über die Olympischen Spiele in Hamburg sprechen. Das ist eine Sache, die du, Hajo, nicht gut finden kannst. Denn sehen wir bitte uns diesen Tweet an von Herrn Schumacher. Nennt mich bescheuert, naiv oder sonst wie blöd, aber ich habe Bock auf Olympia in Hamburg, sagst du, mit der ganzen Würde eines erwachsenen Journalisten. Ich habe Bock auf Hamburg.
Das ist meine kindliche Freude und Sportbegeisterung. Ich war ja in meinem früheren Leben mal Sportjournalist. Ich war auf 4 Olympischen Spielen, 2 Winter, 2 Sommer. Die in Barcelona, die Älteren erinnern sich,
1992.
Waren ganz großartig. Die in Atlanta, das waren so Coca-Cola-Festspiele, waren ganz gruselig. Die in Lillehammer waren ganz toll. Die in Albertville, das waren die Winterspiele, waren ganz fürchterlich. Und Hamburg hätte für mich so das Zeug gehabt, meinen kindlichen Glauben an das Gute in Olympia so wieder zu beleben. Also nicht so doofe Sponsorenspiele. Ich fand das sehr fair, dass sie von Anfang an nicht rumgetrickst haben mit den Zahlen, sondern haben gesagt, so 11 Milliarden kostet der Spaß. Normalerweise hätte man ja gesagt, ja, höchstens 3, 4 und hätte dann halt jedes Jahr 1 Milliarde draufgepackt. Die haben das Londoner System gemacht, sich erstmal ehrlich gemacht. Ich fand auch, dass Olaf Scholz ein ganz angenehmer Repräsentant war. Hamburg ist eine tolle Stadt, meine Frau kommt daher. So, und dann hat man halt sowas wie das
IOC. Die Frage war nicht, sag alles, was dir einfällt für den Olympischen Spielen in Hamburg.
Also, du merkst, ich bin, Entschuldigung, kann meine Tweets hier schon als nicht erwachsen dargestellt werden.
Das war nicht so gemeint.
Auf der anderen Seite finde ich auch, man soll das Wahlvolk einfach mal respektieren. Wenn die Leute finden, wir wissen nicht so genau, was in 10 Jahren ist und uns ist das so unsicher, habe ich vollstes Verständnis für. Dieses IOC, diese FIFA, diese Sportfunktionäre, dieser korrupte Haufen, man kann so Großveranstaltungen eigentlich nur nach Saudi-Arabien oder sonstige Diktaturen geben.
Oder nach Los Angeles, wo sie vielleicht hingehen. Bitte schön.
Ich finde es miesepetrig. Ich finde es einfach total miesepetrig. Und jetzt auch die Kommentierung, naja, der Sport ist so korrupt und so. Also ich mache grundsätzlich viel lieber Sport, als zu gucken. Aber Olympische Spiele fand ich immer faszinierend, schon von Kindesbeinen an. Das hat mich total begeistert. Der olympische Gedanke, dabei sein ist alles. Ich wäre in Hamburg gerne dabei gewesen. Und ich finde es so typisch deutsch, ist irgendwie so, als könnten die Deutschen
in der Zeit gehabt.
Ich noch nicht. Aber dann, als würden sich die Deutschen nur auf etwas einigen können, was sie nicht mögen und nicht auf irgendwas, was sie mögen.
Zum Beispiel dieser Mann hier ist ja sehr stolz, er hat jetzt was verhindert. Das ist Florian Kalsicke von diesem Neu-Olympia-Bündnis.
Es waren auch auf jeden Fall viele Leute in der Stadt, die gesagt haben, okay, an den und den Stellen, da wird gekürzt. Also zum Beispiel in sozialen Einrichtungen wird gekürzt. Wir haben gerade einfach andere Probleme in der Stadt. Wir haben viele Leute, die neu in die Stadt kommen, wo erstmal sich drum gekümmert werden muss. Es gibt einfach notwendigere Dinge, wo das Geld viel besser investiert ist als in so ein paarwöchiges Sportevent.
Aber das finde ich eben so miesepetrig, ne? Also man muss doch trotzdem noch Spaß haben können im Leben. Es kann doch jetzt nicht also sein, dass wir auf alles verzichten.
Moment falsch rum. Olympia bringt ja eher Geld in die Stadt. Es ist ja nicht so, dass deswegen gekürzt wird.
Na gut,
wird.
Da gibt es, glaube ich, schon Studien, dass das aber jetzt auch nicht
in London, nicht in London ist zum Beispiel das multikulturelle Selbstbewusstsein der Stadt gestärkt worden, hat der Guardian geschrieben. Elisabeth, was könnten wir besser gebrauchen als sowas?
Ja, andererseits kann ich die Hamburger verstehen. Die haben diese Elbphilharmonie und die ganzen Erfahrungen damit. Deswegen, auch wenn das so klingt, als ob die Zahlen ehrlich wären, ich weiß nicht. Also, und es gibt, also das beste Argument, das ich jetzt gehört habe, war noch zu sagen, irgendwie, man kann sich nicht immer über Sochi und Peking und so beschweren und dann selber immer Nein sagen. Dann muss man sich halt auch nicht wundern, wenn dann so Großveranstaltungen nach Katar gehen. Und trotzdem, andererseits, ich meine, das war ja eine ganz knappe Sache, das hatte was mit der Wahlbeteiligung zu tun. Die ganzen Umfragen gingen ja in die andere Richtung vorher, dann haben sich offenbar viel weniger Leute beteiligt von denen, die dafür waren. Die haben da einfach nicht ihre Leute an die Urne gekriegt. Und das hat vielleicht auch einfach dann mit Paris und den Attentaten zu tun, dass dann doch der eine oder andere gedacht hat, müssen wir jetzt ein großes Event haben.
Das lässt man den Leuten also durchgehen. In London gab es richtige Anschläge. Ich glaube, das war der 7.7.2005. Es gab ein Jahr vorher richtige Ausschreitungen in der Stadt und dann 2012 die Olympischen Spiele, Herr Seidel. Kann man da nicht daraus lernen, dass die Deutschen ziemlich wehleidig geworden sind? Wenn Sie jetzt sagen, weil bei anderen Leuten was passiert ist, sagen wir zu den Olympischen Spielen Nein.
Mein erster Impuls war genau der. Mein erster Impuls war auch zu glauben, so ist eben die verdammte alternde Gesellschaft. Die Gesellschaft wird immer älter, immer zaghafter, immer betulicher, traut sich immer weniger, hat sozusagen, kann die Zukunft nur sozusagen als Verlust dessen, was man hat, sich vorstellen.
Und deswegen, weil es nur Ihr erster Impuls war, sehe ich mich als kleiner Mönch, der hinter Ihnen hergeht.
Und dann habe ich mich aber, ich meine, Journalisten reden immer nur mit Journalisten und insofern ist es vielleicht nicht die ganze Welt, was sie da im Blick haben. Dann habe ich mich heute umgehört, sozusagen bei den jüngeren Kollegen im Ressort, und habe gefragt, und habt ihr diesen Impuls, die blöden alten Säcke trauen sich gar nichts mehr? Und die Antwort war eher Olympia, langweilig. Woraus ich, arbeitshypothetisch, ohne es wirklich genau begründen zu können, aber erstmal schließe, möglicherweise ist Olympia so in seiner tatsächlichen Erscheinungsform nicht unbedingt das, sozusagen, woran sich so unsere romantischen Gedanken knüpfen. Olympia, ich dachte dann kurzzeitig, das ist so, Spiel ohne Grenzen läuft auch nicht mehr im Fernsehen.
Was schade ist. Ich fand Camillo Felgen großartig.
Und Olympia, so, wo man immer den Eindruck hat, es gibt ein paar Sportarten extra für die Deutschen, dass sie da Medaillen gewinnen, die interessieren sonst keinen mehr. Aber dieser Gedanke, was weiß ich, die Jugend der Welt trifft sich, um Aber wettzustreiten, bei wie viel Hajo weiß das sicher besser als ich, wie viele Wettbewerbe gibt es, wie viele Goldmedaillen gibt es,
300. Aber Herr Seidel, fragt man denn dann auch mal die Jugend der Welt, weil ich war mal in Uganda 1995 vor der Coca-Cola-WM, wie du sie nennst, in Atlanta und habe da gemerkt, was für eine starke Wirkung das hat, die Leute trainieren im Hotelpool, weil es einen einzigen ugandischen Goldmedaillengewinner, nämlich John Akibua, über 400 Meter Hürden 72 in München gegeben hat. Da hat das eine total starke Wirkung. Das heißt, diese selbstgefälligen jungen Leute in den Redaktionen, die sie kennen, die sind sich selbst genug und sagen uns, die Welt kann uns den Puckel runterrutschen.
Nee, die finden Olympia einfach nicht mehr so wichtig wie wir. Und der
Moment. Die Leute sagen, die Welt braucht nicht kommen, weil wir wollen sie hier nicht sehen, wir sind uns selbst genug.
Es ist nicht die Welt.
Ja.
Es ist nicht die
Welt. Es ist der russische Leichtathletikverband oder so.
Es sind gedopte Pharma-Repräsentanten von millionenschweren Global Players.
Ich hatte andere Leute in Uganda kennengelernt.
Also ja, das ist aber auch
die ugandischen Geschichten erzählen dann die Sepp Blatters und Samaranchs auch immer als Legitimierung für ihre Milliardengeschäfte. Aber dahinter ist einfach eine ganz fürchterliche Brut. Und die hat sich den Sport der Welt zur Beute gemacht.
Come on. Also das reisen doch schon Leute an.
Ich zeige nochmal, ich bin nicht bescheuert, aber ich habe Bock auf Olympia in Hamburg.
Ja. Das ist meine romantische Ader.
Also das heißt, du bist da janusköpfig.
Absolut.
Aber wenn man, wie in dem Sommer praktisch, war nicht die Nachricht, alle russischen Leichtathletik-Goldmedaillen sind ungültig.
Ja, so ungefähr. Nur weil die Russen so doof waren, sich haben erwischen zu lassen. Ja.
Aber okay. Dass sozusagen solche Bilder gegen die, wie ich ja auch finde, schönen, romantischen oder irgendwie positiven Bilder, die Jugend der Welt läuft um die Wette stehen.
Kriegen die Deutschen noch was Großes hin? Klar. Irgendwas Großes. Was ist das nächste Große, was wir hinkriegen?
Der Berliner Flughafen?
Was da so mitklingt, kriegen die Deutschen noch was Großes hin? Ich meine, immer wenn wir versucht haben, was Großes hinzukriegen, war das auch nicht so doll. Ich finde es gar nicht so schlecht, wenn wir erstmal was Kleines
hinkriegen. War die WM 74 schlecht? War die WM 2006 schlecht?
Nein, aber sind wir in der Pflicht, das permanent nachzuweisen, dass wir das können?
Aber in der Ecke hängen und Nein sagen? Sind wir da
ich hänge nicht in der Ecke, ich war ja für Olympia. Aber man muss auch mal eine Mehrheitsentscheidung respektieren. Man nennt das Demokratie und wenn die Mehrheit der Hamburger dagegen ist und die dafür sind, nicht mal den Hintern hochkriegen, zum Wählen zu gehen, ja, so what, das nennt man Entscheidung und die ist jetzt gefallen und jetzt ist gut.
Aber es ist natürlich,
es ist so unwichtig.
Es ist schon auf der anderen Seite deprimierend, sozusagen, dass die Kraft oder die Vorstellungskraft oder so fehlt, zu sagen, Wir richten diese Spiele aus, wir tun damit unserer eigenen Stadt was Gutes.
Mit der Einstellung von dem bärtigen Mann wäre keiner zum Mond geflogen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja. Was soll man auf dem Mond?
Ja. Mit der Einstellung hätte aber auch kein Mensch eine U-Bahn gebaut.
Ja, ich finde, die Elbphilharmonie ist irgendwie ein ganz gutes Beispiel. Das sieht ja wirklich toll aus, das Gebäude jetzt. Und es dauert halt länger. Und dann kam ja immer das Beispiel, irgendwie der Kölner Dom hat halt auch ewig gedauert. Und ich finde schon...
800 Jahre, um genau zu sagen.
Ja, der riecht nur noch länger.
Genau. So, also... Ich finde schon, was ich eben auch meinte, das typisch Deutsche ist doch irgendwie, dass wir uns auf was einigen können, was wir nicht wollen und nicht auf irgendwas, was wir wollen. Und wenn wir es dann wollen, wird es direkt klein,
ich
kaputt.
Auch, früher hatten die Deutschen so einen ausgeprägten Minderwertigkeitskomplex und Selbsthass und all sowas. Und da brauchte man irgendwelche so Symbole, um sich daran festzuhalten, dass wir wenigstens sowas können. Aber die Zeit ist halt auch so ein bisschen vorbei. Wir haben, glaube ich, einfach ein entspannteres, gelasseneres Lebensgefühl. Überhaupt?
Ich mache euch jetzt, oh Gott, das mal
können wir jetzt. Wir sind ja nicht mal die Deutschen hier am Tisch, weil jeder eine andere Meinung hat.
Wir machen uns jetzt über die PR-Maßnahme Gedanken, die uns womöglich in der Welt sympathischer gemacht hat. Erinnert euch an den September und das Jackett, aber auch die Aussage.
Deutsche Gründlichkeit ist super, aber es wird jetzt deutsche Flexibilität gebraucht. Das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden.
Ja, war das nicht eine tolle PR-Maßnahme? Also Radio 1 hatte gestern den italienischen Schriftsteller Umberto Eco zu Gast und der hat gesagt, das hat das Image der Deutschen gewendet, von dem europäischen Hegemon zu den nettesten Leuten in Europa. Ich übersetze jetzt Umberto Eco, also er hat das eleganter gesagt als ich, aber das hat er damit gemeint, das ist doch wahr. Also da brauchen wir eigentlich keine Olympischen Spiele, weil wir kommen eh gut rüber, oder?
Ja, wir haben es ja noch nicht geschafft, aber wenn wir sagen können, wir haben das mit 1 Million Leute irgendwie gut hingekriegt, wenn wir in einem Jahr zurückgucken und es ist dann unterm Strich doch ganz gut gelaufen, ist das natürlich was, wo wir total stolz drauf sein können. Wir sind da bloß noch nicht im Moment, würde ich sagen.
Interessante Wahrnehmung. Du glaubst, in einem Jahr gucken wir zurück und dann war das 1 Million. Ich glaube, wenn wir in einem Jahr zurückgucken, sind es 2,5 Millionen. Und dann wird das Problem vielleicht etwas komplexer.
Ja, ich glaube schon, dass wir ja irgendwie im Moment in so einer Übergangsphase sind, wo gerade sich eine Menge auch zum besseren Ende ändert und das viele Leute nicht mitkriegen. Ich glaube einfach, dass dieser Anfangsschock, wo einfach ganz viele Strukturen überhaupt nicht drauf eingestellt waren, sich überhaupt mit dem Thema Asyl zu beschäftigen, mit Flüchtlingen und so weiter, dass sich das wirklich jetzt gerade ändert.
Wir haben euch.
Ich glaube ja auch, dass wir das schaffen. Und ich finde nur, das ist im Grunde dasselbe Phänomen wie jetzt bei Olympia, dass trotzdem alle erstmal darüber reden, was alles nicht klappt, anstatt mehr darüber zu reden, was klappt. Und ich glaube, es klappt deutlich mehr, als das transportiert wird.
Und Elisabeth hat jemanden getroffen, der sagt, das klappt. Deswegen zitieren wir jetzt aus Nia. Oder Elisabeth, würdest du uns den Gefallen tun und uns das selbst vorlesen? Also die Autorin liest, was sie in der Zeit vom 26. November schrieb. Danke, Hajo, für deine bewundernden Blicke.
800.000 Flüchtlinge pro Jahr. Deutschland kann sie ohne weiteres aufnehmen, sagt Weise, also der Chef vom BAMF, diesem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Eine ist alles eine Frage der Logistik und Bürokratie. Registrierung, Verteilung, Jobvermittlung, das ist machbar, findet er. Und deshalb wird es jetzt auch gemacht. Er sagt sogar, die Deutschen sollten sich freuen. Deswegen so ein Gedöns zu machen, finde ich nicht richtig. Weise hat keinen Zweifel, seine Aufgabe ist lösbar.
Guter Mann.
Wir haben euch ja schon vorher gefragt, welche Begegnung in diesem Jahr oder was hat euch besonders bewegt, was hat euch beeindruckt? Dich hat diese Begegnung mit Frank-Jürgen Weise durchaus beeindruckt, Elisabeth. Also es ist jetzt nicht so, ich will jetzt das nicht so schön, als wärst du hinterher
doch,
euphorisch,
so.
Barfuß.
Doch, es war, nicht barfuß, aber schon schwer beeindruckt. Ich kenne ihn schon länger, weil er ja irgendwie auch diese Bundesagentur für Arbeit leitet. Und ich damit immer wieder zu tun habe. Aber als ich den einen Tag begleitet habe neulich und da in so lauter internen Gesprächen dabei war und Veranstaltungen mit ihm besucht habe und solche Sachen, da hatte ich hinterher wirklich das Gefühl, ein ganz großer Teil von dem, worüber wir sprechen, ist eine Verwaltungskrise. Also die Flüchtlingskrise ist lösbar durch ein anderes Management, weil es so haarsträubend ist, was alles schiefläuft. Der Bundespräsident hat das ja jetzt auch gerade noch mal kritisiert. Lauter Sachen, wo du einfach kopfschüttelnd davor stehst und angefangen von solchen Sachen, dass den Flüchtlingen irgendwie an der Grenze ihre Pässe abgenommen werden und die werden dann sozusagen postalisch eingeschickt zum BAMF, um dann registriert zu werden und wieder zurückgeschickt, dass so viele Behörden parallel das Gleiche machen. Du hast einfach lauter absurde Verfahren und auch diese ganze Behörde ist überhaupt nicht darauf eingestellt. Das ist eigentlich so ein Think Tank, der eher darauf eingestellt war, Debatten über Migration zu moderieren in den letzten Jahren. Da war das ja auch nicht so gut.
Kann man denn da wirklich die Hoffnung auf einen Mann legen und sagen, wenn der Chef ist, dann wird das schon was? Der ist ehemaliger Bundeswehroffizier, der hat Führung tatsächlich gelernt. Aber kann man wirklich auf einen einzelnen Mann hoffen und sagen, der Frank-Jürgen Weise wird es schon richten?
Ich würde schon sagen, also ich kenne den auch. Der hat sich auch das Bundesverteidigungsministerium schon mal angeguckt und begutachtet, was auch kein großer Spaß ist. Und ich fand den ebenfalls sehr überzeugend. Und ich finde, der hat ja auch die BA damals ziemlich gut und schnell und zügig aufgeräumt. Und ich glaube, dass es tatsächlich von Strukturen abhängt. Und wenn da oben jemand sitzt, der ein Gefühl für Strukturen hat und der da aufräumen kann, dann pflanzt sich das von unten sehr schnell von oben nach unten fort.
Es ist nicht der eine Mann, es ist die Haltung, die dahinter steht. Und es ist die gleiche Haltung, die Merkel auch hat. Das geht. Ich habe gerade Klaus Bouillon, der heißt wirklich so, Innenminister des Saarlandes kennengelernt. Der sagt, die Zustände hier in Berlin am Lageso sind eine Katastrophe. Er hat im Saarland einfach seine Registrierungsstelle von morgens 5 bis abends 10 aufgemacht. Und da stand niemand im Schlamm mit Kindern morgens um 2, um 9 als erster da zu sein, wenn 100 Termine gleichzeitig stattfinden. Das geht schon alles, wenn man eine politische Konstellation hat, wo das gewollt ist. In Berlin bremst man sich da gegenseitig aus, und zwar voller Absicht.
Und warum müssen die Fragebögen, wenn du eine Anhörung eines Flüchtlings machst, warum muss das handschriftlich erfasst werden, sodass du das hinterher überhaupt nicht dann irgendwie elektronisch dann erfassen kannst? Das dauert alles länger. Und bei dem Weise muss man sagen, ganz viele haben zu Anfang gesagt, wie kann das gehen? Der macht das im Nebenjob, der muss auch diese Riesenbehörde, und kann man das überhaupt gleichzeitig? Und das ist mir auch klar geworden, als ich da war, dass es ein Riesensegen ist, dass der beides zugleich macht. Mhm. Nicht nur, weil das Thema Arbeitsmarkt und Flüchtlingsintegration total zusammenhängt. Ich finde, wir reden im Moment sowieso viel zu viel über Abschreckung und zu wenig über Integration. Wie kann das gelingen? Und wenn die Leute Jobs haben, das hatten wir in einer anderen Sendung schon mal, dann sind die ja einfach schon ein großes Stück integriert. Aber auch, weil der so lauter Personal abstellen kann, dass sie zum Beispiel beim Thema EDV in diesem kleinen BAMF Sachen verbessern.
Aber wir leben in einer Stadt, in der man noch nicht mal eine Taxivorfahrt vor dem Hauptbahnhof organisieren kann. Ist es dann mit dem Lageso das gleiche Problem? Du hast es gerade angesprochen. Also da herrschen unzumutbare Zustände. Da ist jetzt rausgekommen, dass irgendwelche Wächter da überzeugte Neonazis sind, die Leute schikaniert haben, die Leute malträtiert haben.
200 Millionen offene Rechnungen nicht bezahlt worden, obwohl das Geld da ist. Ich hatte letzte Woche für die Berliner Morgenpost eine Veranstaltung mit dem zuständigen Senator
Chaya,
CDU. Und es war relativ offenkundig, dass hier Wahlkampf gespielt wird. Das heißt, wir lassen dieses Problem mal so ein bisschen kontrolliert eskalieren, damit die Wahlen ein bisschen anders ausgehen, damit der regierende Bürgermeister von der SPD da erstmal nicht ein kleines, sondern ein großes Problem hat und wir womöglich dann die Gewinner sind. Das ist ein eiskaltes Kalkül
und
das
ist widerwärtig. Kann man nicht die Verwaltung Berlins auch Herrn Weise übergeben?
Super Idee. Ich habe eine amerikanische Untermieterin, die ist gestern zur Ausländerbehörde in Berlin um 4 Uhr morgens gefahren, weil man sich um 4 Uhr anstellen muss, damit man um 6 Uhr ein Nümmerchen ziehen kann, damit man um 9 in die Behörde rein kann.
Aber sie kam gleich um 2 da.
Sie war Nummer 56, als sie um 4.30 Uhr da war und sagte, als die Zahlen verteilt wurden, waren 300 bis 400 Leute da. Und die war wirklich den Tränen nah, als sie davon erzählt hatte, dieses arme Mädchen irgendwie und sagte da, die Flüchtlinge da, dünn bekleidet, schlechte Schuhe und also was sie da stundenlang in der Kälte stehen.
Punkt innehalten, eine bessere Welt beschreiben, die Herr Seidel kennengelernt hat, am Starnberger See. Wo sonst?
Oh ja, ich war... Sagen wir mal so, das war mein schönstes Erlebnis des Jahres sozusagen im Bereich der zu veröffentlichenden Erlebnisse war tatsächlich, als ich Mitte August, bevor das mit dem großen Drama losging, war ich am Ostufer des Starnberger Sees auf einem Kurzurlaub und habe mich gewundert, dass an dem Seeuferweg, der sonst doch mehr so von älteren Herrschaften frequentiert wird, extrem viele junge Menschen waren, auf Fahrrädern, auf Skateboards. Auf den zweiten Blick ist mir aufgefallen, die meisten von ihnen haben eine braunere Haut als ich und es war nicht der Sonnenbrand. Mein erster Gedanke war, die sind ja so gut gekleidet, die fahren so tolle Fahrräder.
Die Geissens.
Mein erster Gedanke war, es kommen ja immer große Mengen von Arabern nach München, um sich da irgendwie die Zähne richten zu lassen im Sommer, das Herz operieren. Mein erster Gedanke war, die reichen Araber sind jetzt auch am Starnberger See. Und dann habe ich Freunde gefragt und sie haben mir gesagt, das Landschulheim der Stadt München sei zum Flüchtlingsheim geworden. Mitten unter all den Villen, mitten unter all den reichen Leuten ein Flüchtlingsheim. Frage, und die reichen Leute fürchten die nicht um den Wert ihrer Grundstücke? Nein, im Gegenteil. Neulich, so hat mir ein Freund erzählt, kam ein Aufruf, spendet Fahrräder. Er hat 3 Tage später angerufen und hat gesagt, er hat jetzt sein Radl aus dem Keller geholt. Bitte kein Fahrrad. Die haben 2. Wir haben 2 Fahrräder pro Flüchtling. Wir haben auch Skateboards. Wir haben eigentlich alles. Kleidung bitte nicht. Die Jungs sind perfekt angezogen.
Überarmalisiert.
Und bitte kein Wassersportgerät. Sie kommen aus Gegenden, wo man keinen Wassersport betreibt. Wir bitten um Verständnis, dass afghanische Jungs so am Stand-up-Paddle nicht wirklich Interesse haben.
Aber da braucht man sich doch nicht zu wundern, wenn so viele Leute kommen wollen, oder?
Mein Verdacht, Leute tun das natürlich auch, um sich selber auf die Schulter zu klopfen und sich selber sagen, wie gut sie sind. Nur dem afghanischen Jungen, der einen Radl hat und da an lauter freundlichen Gesichtern vorbeifährt, ist es egal, was die Motive sind. Sozusagen, es zählen die Effekte. Und ich war tatsächlich von meiner bayerischen Heimat angenehm überrascht.
Meine Damen und Herren, ein Weihnachtsmärchen von Claudius Heidel.
Und sogar noch wahr.
Also,
wobei ich das Gefühl habe, dass wir uns alle hier im Studio nachher gemeinsam in den Bus setzen und auch zum Starnberger See fahren. Und einfach sagen, ich kann Wassersport. Jetzt machen wir dieses schöne Bild gleich wieder mit richtig knallharter Politik kaputt. Die Bundeskanzlerin zur Türkei.
Die 3 Milliarden Euro, die die Europäische Union in Aussicht gestellt hat, dient ausschließlich der Finanzierung von Flüchtlingsprojekten, also von Projekten, die die Gesundheitsversorgung der Flüchtlinge verbessern, von Projekten, die die Bildungschancen der etwa 900.000 Kinder verbessern.
Ja, also Sie geben 3 Milliarden dahin. Warum geben Sie die 3 Milliarden an die Türkei und sagen ihnen, mit der Aufnahme in die EU, das wird vielleicht doch noch was, damit die Flüchtlinge abgehalten werden? Ja. Klar, oder, Ulrike? Also gibt es
keine zweite Meinung, oder?
Aber was heißt abgehalten? Also sie wollen es besser organisieren und es besser kontrollieren können. Und mit diesen Kontingenten, die man dann der Türkei abnehmen würde, kann man eben das besser steuern und zum anderen eben auch eine legale Einreise ermöglichen. Das ist ja nicht nur schlecht, das ist ja nicht nur, oh, wir wollen keine Flüchtlinge, sondern es ist eine bessere Kontrolle über den Flüchtlings... über die Verteilung von Flüchtlingen.
Okay. Genau. Sagt auch der türkische, das ist nicht klar.
Sagt auch der türkische Ministerpräsident Davutoğlu.
Our ultimate target is, unser letztliches Ziel ist es, Schlepper abzuhalten und jede Form von Kriminalität gegen Flüchtlinge zu verhindern. Wir wollen die Flüchtlingsbewegung so gut wie möglich regulieren und dadurch die Zahl der Flüchtlinge, die nach Europa kommen, verringern.
Und nebenher
grinst dabei immer, als würde sich innerlich
weil er sich nebenher sperren wir auch ein paar Chefredakteure ein und fahren auch sonst mit der Pressefreiheit Schlitten. Sind das die falschen Freunde? Oder muss man sagen, Außenpolitik ist Interessenspolitik. Die Türkei wahrt unsere Interessen, da habt ihr das Geld. Macht was draus.
Ich finde das ja, also ich finde, man kann...
Sie will mir zustimmen, deswegen hat sie sofort das Wort.
Yes, endlich mal. Ich finde, wir machen derzeit so viel Realpolitik wie seit Jahrzehnten nicht, in ganz vielerlei Hinsicht, und ich finde, das ist richtig. Es ist auch richtig, dass die Türkei derzeit Menschenrechte mit Füßen tritt. Aber das ist ja vielleicht etwas, was man in dem wiederaufgenommenen Prozess für den EU-Beitritt wieder thematisieren kann. Aber nicht jetzt als Konnex zu den, wie man gemeinsam mit Flüchtlingen umgeht. Und ich finde, beides geht ganz wunderbar nebeneinander. Man muss jetzt eine Lösung finden und die kann man eben am besten mit der Türkei finden.
Mir hat er zu denken gegeben, dass neulich selbst Cem Özdemir, der sozusagen da ständig mit der pro-kurdischen Oppositionspartei in der Türkei zu tun hat und da sicher nicht irgendwie im Verdacht ist, jetzt ein Erdogan-Fan zu sein, auch der sagte, trotzdem muss man mit denen reden in dieser Situation. Das ist nun mal so. Das Problem ist ja nicht, dass dieser Ansatz nicht richtig wäre, sondern dass man nicht weiß, ob es funktioniert und wo das Geld wirklich ankommt. So ein Abkommen, wie wir jetzt haben, hat die Türkei mit Griechenland seit 2004 oder so, glaube ich, und das hat auch nicht viel geholfen. Also das ist, glaube ich, eher das Problem, wie übt man Druck aus, wenn es dann nicht klappt.
Also warten wir mal ab, wie das ausgegeben wird, weil wir das nächste dickere Thema haben. Es sei denn, Herr Seidel, Sie hätten...
Ich muss einfach loswerden, dass da ein brutaler Zyniker vor mir steht, der sozusagen den Zynismus dieses Jahres, den Hammer-Zynismus dieses Jahres so gut auf den Punkt bringt wie keiner. Schlepperwesen bezeichnet er als Kriminalität gegen die Flüchtlinge. Er spinnt, der Mann. Ist nicht der größte Zynismus, mit dem wir in diesem Jahr zu tun hatten, dass es Leute gibt, die sind in der Türkei, die wollen zu uns. Der Weg ist mit Hindernissen und Unwägbarkeiten gepflastert. Jeder, der ihnen dabei hilft, diese Strecke zu überwinden, wird von uns als Krimineller betrachtet. Nur in dem Moment, wo sie da sind, jubeln wir, dass sie da sind und verteilen Bonbons an sie oder Stofftiere.
Ja, das ist ja auch
das ist der maximale Zynismus.
Und der nächste maximale Zynismus ist, dass das Öl, was der Islamische Staat verkauft und sich damit zentral finanziert, im Wesentlichen über die Türkei gehandelt wird. Also da wird schon ein doppeltes
Spiel gespielt. Das weißt du sicher, weil Erdogan hat gesagt, wenn das so ist, würde er zurücktreten, wenn ihm das irgendjemand nachweist. Mhm. Und kannst du ihm das nachweisen?
Wir haben ja jetzt Aufklärungstornados in die Gegend geschickt und die schießen wirklich sehr präzise Fotos und diese Lastwagen sind ja sehr gut zu sehen und die werden sicherlich einen riesengroßen Bogen über diese 50 Kilometer zur türkischen Grenze fahren, um dann zur nächsten Esso-Tankstelle in Starnberg zu kommen.
Die Türkei verdient am Ölhandel des IS.
Die Türkei, um Gottes Willen.
Sondern wer?
Menschen. Ja, irgendwo müssen die Lastwagen ja hingehen. Ne? Irgendwer muss ja außerhalb von Syrien, was ist die nächste Grenze? Wo sind die Lastwagen? Wo fahren sie hin? Was ist bislang bekannt? Es geht Richtung Türkei. So, wer jetzt da handelt, wer weiß es. Und dann verschwinden sie von der Land.
Wir kommen später
nochmal. Zufälligerweise werden die Kurden auch noch ganz kurz, die in der Türkei als Terroristen gelten, da fällt dann auch schon mal eine Bombe neben den IS und auf die eigene Bevölkerung. Also ich finde es, ja, Realpolitik ja, und es geht offenbar nicht, ohne sich dabei auch hier und da die Finger schmutzig zu machen.
Darüber sprechen wir später noch. Darüber müssen wir später sprechen. Hier gegenüber, wo wir sitzen, hat am 28. März bis 7. April 1995 ein UN-Klimagipfel stattgefunden, genau auf der anderen Seite der Straße, im ICC nämlich. Und ich durfte damals dabei sein. Du warst auch, warum haben wir uns nicht getroffen, Elisabeth?
Ja. Ja, aber ich erinnere mich noch an...
Wenn wir 1995, bei welchem Olympia? Da haben wir beide, Elisabeth, diese Frau hier sprechen hören, die heute wieder gesprochen hat.
Ambitioniert, umfassend, fair und verbindlich. So sollte und so muss ein globales Klimaabkommen sein. Deutschland wird seinen Beitrag leisten, damit wir in eine gute Zukunft blicken können. Milliarden Menschen setzen ihre Hoffnungen auf die nächsten Tage in Paris.
In der Tat, das tun sie, weil da ist die UN-Klimakonferenz und die soll jetzt wirklich einen Schritt weiterkommen. Ich will euch die Entweder-Oder-Fragen stellen, also moralische Fragen zum Klima, weil wir werden in der Diskussion an der Punkt ankommen, wo wir sagen, jeder muss bei sich selbst anfangen, wenn es um Klimaschutz geht. Deswegen fangen wir jetzt bei euch an. Ein Mann aus dem pazifischen Inselstaat Kiribati wollte 2013 in Neuseeland als erster Klimaflüchtling nach UN-Flüchtlingskonvention anerkannt werden, Hayo. Er ist abgelehnt worden. Mittlerweile droht die Insel überspült zu werden. Sollten wir lieber zusätzlich 20.000 syrische Flüchtlinge oder 20.000 Klimaflüchtlinge aufnehmen?
Ich würde sie beide nehmen.
Das ist entweder oder.
Ach so, entweder oder. Ja, dann würde ich entweder beide nehmen oder beide.
Okay, danke schön, tolle Antwort. Herr Seidel, Sie sind bisher auch in dieser Sendung nicht als Öko aufgefallen. Aber wenn Sie sich jetzt entscheiden müssten, wofür würden Sie Ihre Freunde in den schicken Wohnungen von Berliner Innenvierteln eher überzeugen? Dass Sie sich keinen Kamin in die sanierte Wohnung bauen lassen oder dass Sie nach Weihnachten nicht nach Thailand, sondern mit der Bahn in den Harz fahren sollen?
Geht mit der Bahn in die Alpen.
Würden Sie sowas machen? Sie würden ja niemals als Klimaretter auftreten und würden zu den Freunden, wenn Sie da sitzen beim Rotwein, da steht die Ente, und dann würden Sie ja nicht sagen, Leute, was ich euch mal sagen wollte, lasst das mit Thailand.
Aber selbstverständlich.
Das machen Sie.
Aber selbstverständlich.
Wirklich?
Selbstverständlich, die sollen sich Thailand im Fernsehen anschauen.
Bayerische Fremdenverkehrswerbung ist am Wort.
Seit du nach Brandenburg gezogen bist, ist alles anders.
Es ist natürlich, der Berliner Winter ist hart. Ne? Ja. Ich verstehe den Drang nach Thailand, aber ich würde sagen, die Alpen.
Aber man kann diese Kamine im Prenzlauer Berg offenbar mittlerweile in der Feinstaubemission nachzählen in Berlin, weil so viele Leute sagen, ach, das ist doch schön mit so einem Kamin. Elisabeth, wie weit gehst du, um das Klimaziel zu erreichen von 2 Grad? Würdest du durchschnittlich 2 Grad kälter wohnen oder kein Fleisch mehr essen? Was wäre deine Alternative? Weil Fleisch, wissen wir, Rinderproduktion, Methangas, Ausstoß. Mein Kollege sagte, die pupsen uns zu Tode. Es ist wahrscheinlich so.
Ich würde es so machen wie meine Tochter. Die sagt immer, Mama, ich bin auch Vegetarier, aber nicht jeden Tag.
Glaubst du, dass du damit schon ein Klimaziel erreichst? Mit totaler Inkonsequenz, Elisabeth. Das muss ich dir als Klimapapst jetzt wirklich mal sagen.
Ulrike, das ist eine sehr weise Entscheidung.
Ich finde auch. Ich habe 2 Weihnachtsgeschenke für dich. Aber du musst eins zurückgeben. Und zwar ein Geschenk ist ein Flug in die Karibik. Und das zweite ist ein Kleinwagen, mit dem du sogar bei dir im Stadtteil einen Parkplatz findest.
Ich würde den Kleinwagen zurückgeben.
Du würdest den Kleinwagen zurückgeben?
Ich fahre lieber große Autos.
Dankeschön für diese Aufrichtigkeit. Also das heißt, du fliegst in die Karibik, kommst dann zurück und steigst dann in dein SUV, um dann damit keinen Parkplatz zu finden, aber ganz viel Parksuchverkehr, CO2 zu erzeugen. Und hast du kein schlechtes Gewissen?
Das ohne schlechtes Gewissen.
Also mit dem schlechten Gewissen habe ich irgendwie aufgegeben. Ich bin in der Grundschule penetriert worden mit so Filmen, Weltuntergangsszenarien. Und als ich dann feststellte, dass man mich jahrelang genötigt hat, Müll zu trennen, um zu lernen, dass er dann doch zusammen wieder verbrannt wird, hat mich das so demotiviert.
Ja?
Ja.
Also das heißt, Öko?
Du bezweifelst du den Klimaeffekt? Also ist das eine interessante Position?
Nee, oder? Aber ich
Sarah
kann
Palin des deutschen
Das war ein Tiefschlag. Pfui, Elisabeth. Pfui. Ich muss gleich deine Medaille zurückgeben. Aber eine Klimamedaille wird es nicht mehr heute. Nee.
Aber die würde ich jetzt auch gar nicht für mich in Anspruch nehmen wollen. Ich finde tatsächlich, weil du ja gefragt hast, gesagt hast, jeder kann bei sich selbst anfangen. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Problem ist so groß. Und im großen Maßstab wird dieses Problem nicht angefasst. Da kann ich gerne auch Fleisch essen und...
Hätten sich die Dinosaurier gewehrt, wenn sie gewusst hätten, wir müssen aussterben? Das ist die Frage.
Gegen den Meteor.
Dann sterben wir halt aus. Also.
Oh, wir tanzen auf dem Vulkan.
Das ist ja fast wie nur ein Olympia. So fatalistisch. Nihilistisch geradezu, Ulrike.
ja, ich empfinde das gar nicht so negativ. Also irgendwie, ich habe mal eine Ausstellung besucht, da gab es einen Film über den Begriff Umweltschutz und da wurde klargestellt, Umweltschutz sei ja gar nicht Schutz der Umwelt, sondern Schutz des Menschen, weil die Umwelt wird schon irgendwie überleben in irgendeiner Form. Fand ich sehr erhellend.
Als verbrannter Klumpen fliegt die Erde ohne Menschen.
Wird durch irgendwas die, wird dann wieder wachsen.
Aber wäre es nicht doch ein bisschen Sympathie? Schade um die Menschen auch?
Nicht um alle.
Sagen wir mal so.
Oh Gott.
Das wird ja immer so,
das
wird
ja als das war zu nett, wie das hier angefangen hat.
Meine Damen und Herren,
das ist
ja ein zynisches Spektakel. Möchten Sie sich da gleich Einhänger sein? Machen Sie nicht alles noch schlimmer.
Weder leugne ich den Klimawandel, noch leugne ich, dass er menschengemacht ist, noch würde ich leugnen, dass man dringend schauen muss, dass der nicht zu heftig wird. Das ist völlig richtig und sehr gerne nicht nach Thailand fahren. Das Einzige, was sozusagen die einzige Frage, die sich mir als Hobbyhistoriker immer stellt, zugleich erzählt uns die Geschichte, warme Perioden waren die glücklichen Perioden. Ne? Also so,
das ja, kann ich biografisch bestätigen.
Zu den Zeiten, sozusagen das Mittelalter blühte, als es so warm war wie jetzt. Mhm. Auch die Verknüpfung, sozusagen harte Wetterereignisse, kommen automatisch mit der Erwärmung.
Ich finde es deprimierend, dass du das zu Beginn des Winters erzählst.
Als die kleine Eiszeit begann, haben die Leute in ihre Chroniken hineingeschrieben, die Stürme werden plötzlich stärker und es wurde gerade kälter. Ich glaube, die Stürme bleiben, wie sie sind. Deswegen dürfen...
Wir sind an einem schwierigen Punkt.
Wir sind
ich möchte Ihnen ins Gewissen reden lassen, und zwar von höchster Stelle, von dem Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika.
Okay. Wir sind die erste Generation, die den Einfluss des Klimawandels spürt, und die letzte Generation, die etwas dagegen tun kann. Hier in Paris können wir der Welt zeigen, was möglich ist, wenn wir alle zusammenkommen.
Richtig, und von den Amerikanern erwartet man sich beim Klimagipfel deswegen Bewegung, weil Präsident Obama den Clean Power Plan vorgelegt hat. Der bedeutet 32% der CO2-Emissionen bis 2030 einzusparen. Das war sehr schroff durchgezogen schon von Anfang des Jahres an. Ist das ein Hoffnungszeichen für so eine Konferenz wie in Paris? Weil die Chinesen auch gesagt haben, wir müssen da auch was machen. Die haben auch ambitionierte Ziele angekündigt. Wie gesagt, Obama hat das auf Umwegen an seinem Repräsentantenhaus vorbeigekommen. Das ist ja die Bewegung, auf die alle gewartet haben, weil die USA ein so großer Verschmutzer sind.
Ja.
Allein schon die Tatsache, dass die da alle hinfahren, ist ein gutes Zeichen, denn wenn man vorhat, das
jeder
scheitern zu lassen...
Flugzeug.
Der Satz von Obama ist zwar insofern Unsinn, als er, wenn er sagt, wir sind die letzte Generation, die etwas dagegen tun kann, ist einfach Unsinn. Jede Generation wird etwas dagegen tun können. Sozusagen jede Anstrengung, die gemacht wird, ist sinnvoll. Auch die Anstrengung, die in 20 Jahren gemacht wird, in 30, in 40, 50. Trotzdem ist natürlich die Verbindung von ökologischem Bewusstsein, welches sich endlich in Amerika ausbreitet, in dem Sinn... amerikanischen Pragmatismus, der sofort nach der technischen Lösung sucht, bevor alle ideologischen Fragen geklärt sind, ein Hoffnungszeichen.
Ich glaube, die Flüchtlingskrise trägt auch noch mal zu bei. Die Leute haben halt jetzt doch irgendwie ein anderes Bewusstsein dafür, was wir irgendwie Millionen von Klimaflüchtlingen auch noch bedeuten können.
Oh, als ich das letzte Mal sagte, wurde ich harsch zurechtgewiesen. Ja. Ich solle die nicht so schwarz malen.
Und ich habe mich hinterher so geschämt dafür. Ja. Wirklich.
Das glaube ich dir, aber sowas von gar nicht. Aber in Peking ist gerade Wintersmog zum Beispiel. In Washington glaube ich nicht. Aber auf der anderen Seite sind auch die brutalsten Lobbyisten gegen die Klimaforscher. Stand neulich auf einer ganzen Seite, ich glaube, es war in der Süddeutschen, sind amerikanische Mineralölkonzerne, ja, die gesamte Klimaforschung von oben bis unten versuchen,
den Plan zum Beispiel deswegen keine Chance haben, weil, wie gesagt, das in Verordnungen zu Gesetzen durchgesetzt worden ist. Das ist Gesetz in den Vereinigten Staaten.
Wenn dann der nächste Präsident kommt,
kann er das kassieren.
Anderes Gesetz.
Ja, aber du möchtest von diesen Lobbyisten so ungern lassen, weil das so ein schönes Amerika-Bild ist.
Seit dem VW-Skandal
sollten wir vielleicht ein bisschen weniger Amerika-Bashing bei dem Thema.
Ich will nicht Amerika-Bashing, es geht nur darum, wie mit Klimaforschern umgegangen wird seit 10 oder 20 oder 30 Jahren.
Schellnhuber ist von einem kleinen Kreis, also der Klimaforscher Schellnhuber, von einem kleinen Kreis amerikanischer Industrieller eingeladen worden, weil die ihm Geld geben wollen.
Ja, ist ja schön. Wenn das die Hersteller von Elektroautos machen, prima. Aber wir redeten gerade über Mineralölkonzerne, das sind andere.
Das sind, ja. Weil du behauptest, dass das die dominierenden Lobbyisten sind. Das
nein, ich habe nicht gesagt, die Amerikaner, ich habe gesagt, bestimmte Unternehmen.
Die Zeit hat eine preisgekrönte Geschichte dazu veröffentlicht, wie stark die Lobby versucht, die Klimawissenschaftler in den Dreck zu ziehen. Wirklich richtig.
Von denen du bezahlt wirst, weil du hier für Nihilismus aufgerufen hast. Gesagt hast, ich verbrenne meinen Müll auf dem Balkon, ist doch egal.
Ich war Fahrer. Solange sie die richtigen Zeitungen liest.
Du verbrennst deinen Müll nicht im Kamin?
Okay, Leute, wir sind da an der Stelle durch und kommen dann jetzt zu dem Thema, was wir besprechen müssen. Das ist das Thema Krieg. Du hast es vorhin schon angedeutet, Hajo, die Aufklärungsflugzeuge, die gehen hierauf zurück. Wir hören die Bundesverteidigungsministerin an der Seite der Außenminister.
Frankreich hat uns um Hilfe gebeten und wir haben heute besprochen, wie wir dieser Bitte um Hilfe entsprechen können. Wir können vor allem in drei Komponenten zur Verfügung stellen. Schutz, wichtige Aufklärung und Logistik.
Ja, das sagt die Bundesverteidigungsministerin. Gleich kommt wieder von Claudius Heide die großen Zinnsoldaten, die wir hier bewegen, weil es weltpolitisch wird. Deswegen, meine Damen und Herren, schalten wir uns erstmal mit jemandem zusammen, der sich damit wirklich gut auskennt. Unser Kollege vom ARD-Hörfunk, Björn Blaschke, hält sich seit Mitte der 90er Jahre in der arabischen Welt auf. Er war Korrespondent in Amman, in Jordanien, ist seit 2011 Korrespondent, tatsächlich jetzt in Kairo, und er weiß ziemlich genau Bescheid. Deswegen habe ich mich vor der Sendung mit ihm zusammengeschaltet, um ihn zu fragen, das war die Einstiegsfrage, ob eine militärische Initiative wie die wir jetzt erleben, aus seiner Sicht sinnvoll ist.
Na, eine militärische Initiative ist, denke ich, auf jeden Fall sinnvoll, weil der IS nicht eine Organisation ist, mit der man sich hinsetzen kann, um Jasmintee zu trinken und die Probleme auszudiskutieren. Nö, das haut, glaube ich, nicht hin. Ich denke, man muss tatsächlich den IS niederkämpfen. Es gibt keine Alternative dazu. Insofern ist das ein richtiger Schritt. Die Frage ist, ob dieser Schritt erstmal reicht oder ob das nicht erst der erste Schritt ist und ob dazu genommen noch letztlich die Konstellation die richtige ist, die sich da momentan andeutet.
Nun haben wir hier Bilder im Kopf von diesen Armeen, von diesen Zügen, von Leuten mit schwarzen Fahnen, entschlossene Kämpfer auf Autos. Und da denkt man sich natürlich sofort, Mensch, die müsste man ja eigentlich finden und dann auch vom Erdboden auslöschen können. So grausam und so brutal das klingt. Aber das müsste ja eigentlich das Ziel sein. Ist das denn tatsächlich so machbar?
Nee, das Bild stimmt ja schon gar nicht mehr. Das Bild war am Anfang so, als im Sommer 2014 der IS auf die nordirakische Stadt Mosul zuraste, eben in diesen Konvois, später dann auch noch weiterzog mit amerikanischen gepanzerten Fahrzeugen, die eben die Kämpfer des IS erbeutet hatten. Damals stimmte das noch so. Da waren sie offen in der Wüste sichtbar, wie die apokalyptischen Reiter zogen sie sozusagen durch diese Sandwelt. Aber das machen sie längst nicht mehr. Mittlerweile wissen die IS-Kämpfer, dass wenn sie in diesen Kombinationen, also in Fahrzeugkonvois unterwegs sind, dass sie relativ leichte Ziele sind für Kampfjets in der Luft. Und insofern bewegen sie sich mittlerweile ganz anders, nämlich beispielsweise in Taxen. Sie fallen einfach nicht mehr auf. Sie sind untergetaucht in der Bevölkerung, die sie selbst dominieren, zum Teil beherrschen, versklaven und so weiter. Jedenfalls sind sie nicht mehr so ohne weiteres sichtbar.
Nun sagen beispielsweise die Kritiker oder die Opposition im Bundestag, Militär hat noch nie geholfen, Militär hat noch nie was gebracht. Wir brauchen eine politische Lösung. Gleichzeitig sagst du, mit den Leuten kann man nicht Jasmintee trinken. Was dann? Weil wir haben jetzt Zahlen gehört von 3.500 Hinrichtungen durch den IS. Was bitteschön dann?
Na, ich denke, man muss als erstes taktisch reagieren und sozusagen unmöglich machen, dass sie sich noch weiter ausbreiten, was schon schwer genug sein dürfte. Parallel dazu müssen aber selbstverständlich politische Strategien entworfen werden. Politische Strategien, die es künftig unmöglich machen oder zumindest unwahrscheinlicher machen, dass Kämpfer wie die des IS oder auch Al-Qaidas wieder an dieser Stärke gewinnen, die sie eben gewonnen haben. Und das bedeutet, man muss gucken, wo sind die Ursachen für das Erstarken dieser Organisationen wie Al-Qaida und IS. Und das ist vor allem, denke ich, dass die Staaten in der Region, die Staaten, in denen eben IS und Al-Qaida stark geworden sind, als Staaten nicht mehr funktionieren, wo die Staaten entstaatlicht sind, wo die Staaten nicht dafür Sorge tragen, dass Teile ihrer Bevölkerung Schulbildung bekommen, Krankenhäuser zur Verfügung haben und so weiter und so fort. Also da, wo der Staat eben nicht mehr Staat ist, das darf nicht mehr passieren. Das heißt, dass man die Regierung in Bagdad beispielsweise dahin bringen muss, dass die Bevölkerung komplett eingebunden ist in das politische System, aber auch in das soziale System, in das Arbeitssystem und so weiter. Und das Gleiche gilt auch in Syrien. Und in Syrien, da ist halt das Hauptproblem, dass es ein Staat ist mittlerweile, der von dem Staatschef Bashar al-Assad, dem Präsidenten des Landes, längst nicht mehr kontrolliert wird. Oder die Gebiete, die Bashar al-Assad und die Seinen kontrollieren, die machen noch ungefähr ein Fünftel des Gesamtterritoriums des Syriens aus. Und das bedeutet, dass letztlich Bashar al-Assad gar keine Möglichkeit mehr hat. Also, man muss kämpfen einerseits, denke ich auf jeden Fall, und man muss dafür Sorge tragen, dass die Staaten künftig wieder Staaten sind und ihren Bürgern das erfüllen, was sie beanspruchen, berechtigterweise. Das heißt, man muss das betreiben, was man auch Nation Building nennt.
Vielen Dank, unser Kollege Björn Blaschke, Hörfunkkorrespondent im ARD-Hörfunkstudio in Kairo. Vielen Dank, Björn, für deine Zeit und dir noch einen schönen Abend. Dankeschön. Vielen Dank an Björn Blaschke nochmal. Dankeschön, meine Damen und Herren. Also, was ist das Ziel? Ist das Ziel, dass man zuallererst, so wie Björn es gesagt hat, was übrigens auch der David Richards sagt, das ist der ehemalige Chef der britischen Landstreitkräfte, Chef des Generalstabs, der sagt, das ist möglich. Wenn man das will, kann man den IS, ich sage es jetzt mal ganz plump, platt machen. Man kann das erreichen. Ulrike, du kennst dich mit Militär gut aus. Du warst in Afghanistan.
Also ich kann tatsächlich auch kein Ziel definieren, obwohl ich kritisiere, dass es bislang noch nicht definiert worden ist, kann ich es jetzt hier nicht liefern tatsächlich. Ich glaube, auch dafür bräuchte man eine Weile, weil einfach wahnsinnig viele Parteien beteiligt sind und die müssten ja eine gemeinsame Vision entwickeln, wie man diesen Hexenkessel irgendwie beruhigen.
Aber zuerst mal hat man da diese Leute, die so gefährlich sind und mit denen man nicht reden kann, weil die nicht mit sich reden lassen. Das heißt, doch das Erste müsste das sein, was Richard sagt, weg mit ihnen.
Naja, also das hat ja der Kollege in Kairo auch ganz schön illustriert. So einfach kann man die nicht wegpusten, weil die sich eben auch gerne mal mitten in der zivilen Bevölkerung verstecken. Und deswegen sind ja auch diese Airstrikes, also die Luftangriffe, die da jetzt geflogen werden von einer immer größer werdenden Koalition der Willigen, nicht das Allheilmittel. Die schränken möglicherweise die Bewegungsfreiheit des Islamischen Staates ein, aber hinwegfegen wird es das nicht. Dafür bräuchte man dann wiederum Bodentruppen und das würde wahrscheinlich ein ewiger Kampf werden. Zumal, das hat der Kollege ja auch dankenswerterweise erwähnt, man muss die Ursachen bekämpfen und dahinter steckt ja doch auch inzwischen eine Idee, die scheint so ein bisschen wie Popkultur zu wirken, sodass ja hier aus Europa Jugendliche dahin fahren und quasi dahin pilgern und bereit sind, quasi ihr Leben zu opfern. Und eine Idee lässt sich natürlich sowieso nicht wegbomben. Ne?
Kurz sozusagen als Nicht-Außenpolitik-Experte, der sich überhaupt keine Fachkenntnisse anmaßt, einfach zwei Fragen in den Raum stellen, deren Antwort mir keiner geben kann. Erste Frage, Leute, die offenbar in den Vorstädten von Brüssel und Paris sozialisiert, radikalisiert sind, in den Vorstädten von Brüssel und Paris, belgische und französische Staatsbürger, ein Massaker planen und als Reaktion darauf wird Syrien bombardiert. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Als Revanche für etwas, was aus dem Inneren dieser Länder kommt, bombardiert man Syrien. Und zwar irgendwie die größten Militärmächte der Welt. Zweiter Punkt oder zweite Frage. Man geht in einen Krieg hinein ohne das Ziel zu kennen, verstehe ich auch nicht. Ich verstehe sozusagen, ohne ihn zu billigen, ich verstehe Wladimir Putin, der hat ein Ziel, nämlich seinen Freund Bashar al-Assad zu stützen. Aber was ist das Ziel? Was ist das Kriegsziel von Bundeswehr, französischer Armee und so weiter? Ich verstehe es einfach nicht. Damit sage ich nicht, ich bin der Pazifist, der sagt, oh, Bomben lösen keine Konflikte. Ich bin nur der, der sagt, muss man sich nicht vorher oder lehrt nicht sozusagen die Geschichte sämtlicher Kriege, die der Westen da unten geführt hat, dass man vorher einigermaßen klar sich darüber sein muss, was man da will, bevor man seine Flugzeuge losschickt?
Eine Frage würde ich... Ja, absolut. François Hollande führt einen innenpolitischen Kampf gerade um seine Glaubwürdigkeit. Der hat Regionalwahlen jetzt im Dezember und Präsidentschaftswahlen dann dann später. Und es war ja auch schon ein bisschen peinlich, wie der durch die ganze Welt gefahren ist und diese komische Allianz zusammen hat stellen wollen und hat dann so das ganz kleine Gedeck von der Bundeswehr bekommen, wirklich das ganz kleine Gedeck, weil es diesen Beistandsparagrafen im Lissabon-Vertrag gibt. Also da musste Deutschland halt der europäischen Achse was liefern. Eine Frage, die mich viel mehr interessiert, ist, hat Putin überhaupt ein Interesse, den IS wirklich zu bekämpfen? Weil wenn es den IS nicht mehr gibt, gibt es Assad auch nicht mehr. Das heißt, der IS ist eine Lebensversicherung für Assad. Ich habe das hier, glaube ich, schon mal gesagt. Und das Gleiche gilt für Erdogan. Erdogan hat diesen Sultansfimmel, der träumt vom Osmanischen Reich, was vor 100 Jahren... Vor 100 Jahren ist zwischen Engländern und Franzosen das alte Osmanische Reich, das Großtürkische Reich, aufgeteilt worden. In jedem Porträt wird Erdogan als der neue, als der Neo-Osmane und Sultan dargestellt. Für den ist es natürlich ideal, in einem Failed State wie Syrien einfach die Grenzen mal ein bisschen neu zu sortieren und die Kurden endlich zu verjagen. Das heißt, es gibt zwei große Player in dieser Gegend, nämlich Putin und Erdogan. Und Obama, der früher, also hat der amerikanische Präsident da ja die Führung übernommen. Die Amis halten sich raus, die EU ist zerstritten. Und es sind jetzt Putin und Erdogan, die da auf der weltpolitischen Bühne rumtanzen. Und die wollen beide im Kern den IS nicht erledigen.
Sultansfimmel ist ein sehr, sehr schönes Wort. Vielen Dank dafür.
Zarenwahn kann man bei Putin noch
dazu nehmen. Und Sultansfimmel. Wir haben die Lösung für den Konflikt, genau wie die Zuschauer zu Recht von uns erwartet haben. Und zwar sehen wir das hier in einem Stück vom irakischen Comedian Ahmad al-Bashir, der vor allen Dingen sich immer, meine Damen und Herren, um den IS kümmert. Und Sie erleben hier auch zwei IS-Kämpfer, so wie sie sich Ahmad al-Bashir vorstellt.
شو يعني مو اتفقنا انا وياك غير نفجر ماكو غير شيء
صح يلا فجر تعبت
سجل حالي
وين يلا
هذا مبين
دعداش مبيد الخليفه المفضل
انت خليفه
Das ist eine Werbung, meine Damen und Herren, für das beste Antikalifat-Spray der Welt. Also von Ahmad al-Bashir, der selbstverständlich ins Exil flüchten musste nach Amman, weil der IS nun mal einfach keinen Spaß versteht. Hajo, dir ist in diesem Jahr aufgefallen, dass es einen Hang zur Apokalypse gibt.
Ich gestehe, das ist schon vor mir Leuten aufgefallen, zum Beispiel dem großartigen Frank Schirmacher, der das im Jahre 2004, glaube ich, schon mal gemacht hat, was ich dieses Jahr dann auch zusammen mit meiner bezaubernden Mitarbeiterin Carla gemacht habe. Wir haben die Titel deutscher Talkshows hintereinander aufgeschrieben und haben uns gedacht, was passiert, wenn ein Marsianer nach Deutschland kommt und versucht, dieses Land nur anhand seiner Talkshow-Titel zu kapieren. Ja? Europas Freiheit in Gefahr, gefährden Radikale unsere Gesellschaft, Rettung oder Ruin für Europa, die Welt in Unordnung, Barbarei als Strategie, bricht Europa auseinander, der Feind im eigenen Land, Gefahr auf die Mitmenschen, Angst, Wut und Hat, Katastrophe oder Erlösung, wann kommt der Kommunismus? Ängstliche Bürger, hilflose Polizei. Entschuldigung, das war Precht. Kann Politik noch Krisen lösen? Jetzt kommt das Ende der Wurst. Schicksalstage für Europa. Ist Merkels Europa noch zu retten? Ist die große Idee Europa gescheitert? Politiker ratlos, Gesellschaft gespalten. Das geht so im Tagesrhythmus. Ich könnte das noch eine Stunde so weiterreden. Also
die Wurst
wenn
fällt da irgendwie raus.
Nee, die Wurst finde ich eigentlich fast mit am dramatischsten.
Kommt das
also wenn der Marsianer in dieses Land kommt und denkt, hey, das sind also die ganz großen Shows dieses Landes. Da wird das politische Schicksal verhandelt. Und jeden Tag ist Katastrophe, Untergang ratlos und alles im Eimer, da denke ich mir, was könnte das vielleicht mit den Köpfen der Menschen machen? Und da sind wir dann wieder beim BA und BAMF-Chef Weise. Der guckt die offenbar nicht so häufig, tritt da auch nicht so häufig auf. Und der hat diese Haltung, der sagt, ich sehe diese ganzen Katastrophen und Weltuntergänge gar nicht. Wir können das schaffen. Und deswegen bin ich so erleichtert, wenn die Kanzlerin sagt, wir schaffen das. Ja, ganz einfach.
Wir wollen
gegen den Weltuntergang hilft Fernseher aus.
Absolut.
Nein. Also in dieser Fernsehsendung, liebe Marsianer, wenn Sie das hier sehen, das ist eine gute politische Talkshow, ohne Titel übrigens, ohne jede Überschrift. Deswegen gucken Sie uns schön weiter, kommen Sie uns bald besuchen.
Und zahlen Sie verdammt nochmal Ihre Rundfunkbeiträge. Genau.
Und bringen Sie für Ulrike ein schönes, großes Auto mit, Ulrike. Denn du hast so gelitten. Wir wollen jetzt darüber sprechen. Du hast gerade so eine tolle Brücke gebaut. Ich bin dir sehr dankbar. Denn wir wollen eben kurz zum 10-jährigen Geburtstag, es ist kein Geburtstag, zum 10-jährigen Jubiläum Ihrer Amtszeit der Bundeskanzlerin, nicht gratulieren, weil wir sind eine journalistische Runde, sondern wir wollen darüber uns Gedanken machen. Zum Beispiel, wie ging es ihr wohl bei dem CSU-Parteitag, bei dem du warst in München, als das hier geschah? Ein total lieber Horst Seehofer spricht zu Angela Merkel.
Der Horst Seehofer und Angela Merkel, oder Angela Merkel, Entschuldigung, und Horst Seehofer haben noch immer für alles eine Lösung gefunden. Wenn das dein Motto in den nächsten Wochen ist, dann bist du wieder herzlich eingeladen.
Was man ja also einfach in diesen Fernsehschnipseln überhaupt nicht sieht, das ist ja gar nicht das, was Horst Seehofer gesagt hat, sondern dass er, ja, das ist auch schon nicht nett gewesen, aber die wahre, also das, wo einem der Atem gestockt ist, weil es dauerte und dauerte, ist, die Situation war ja wie folgt. Angela Merkel war als Gast eingeladen, dort in München auf dem CSU-Parteitag eine Rede zu halten. Das hat sie gemacht, nicht besonders leidenschaftlich, aber auch nicht besonders polarisierend. Da fühlten sich die CSU-Delegierten nicht besonders mitgenommen, aber die Stimmung war so, Das Prozedere sieht dann vor, dass dann der CSU-Chef Seehofer auf die Bühne kommt, sich kurz an das Pult stellt, an dem sie die Rede gehalten hat, und sich bei ihr bedankt und ihr dann Blümchen gibt und dann treten beide ab. So ist das normale Comment. Diesmal war es aber so, dass Seehofer sich an dieses Pult gestellt hat. Merkel stand ohne Mikrofon daneben, ohne irgendwie ein Tischchen, ohne Stuhl. Und dann hat er angefangen zu reden und nicht mehr aufgehört. Und hat ihr quasi so richtig die Leviten gelesen. Er hat gesagt, also das lassen wir uns hier sowieso nicht bieten von dir. Und wir schaffen das in Anführungsstrichen, das wollen wir doch mal sehen. Und hat nicht aufgehört zu reden. Und die stand da einfach, die Pose war so hilflos. Ne? Also das war schon demütigend.
Hätte Seehofer das bei einem Mann gemacht? Hätte der das bei Gerhard Schröder
gemacht? Ich fand
es
total patriarchisch, tatsächlich. Ich habe auch tatsächlich...
Das war Schobi-Scheiße.
Ja, genau.
Es war nicht patriarchisch. Ja, das hätte der bei einem...
Okay.
Oder?
Was hast du das sagen im Fernsehen?
Entschuldigung, wir nehmen das hier mit zurück.
Es ist jedenfalls... Naja. Ich habe mich total an die Situation...
Sind in der CSU auch unter Männern nicht zimperlich, muss ich dazu sagen.
Das ist wohl wahr. Ich habe mich trotzdem an die Situation erinnert, wie sie damals in der Elefantenrunde gesessen hat und Schröder, nachdem sie...
Aber da saßen alle hatten ein Mikrofon.
Immerhin, das war nicht ganz so schlimm, aber der hat auch so über sie geredet. Und Seehofer hat irgendwie auch über sie geredet. Und das war schon faszinierend. Und ich glaube, also er hat sich auch wirklich in so eine Art Rausch geredet.
Es war Crazy Horse, den wir da erlebt haben. Genau. Ihm sind also alle Pferde durchgegangen. Er wusste sich nicht mehr zu beherrschen.
Ich bin nicht bereit, das als emotionalen Ausfall. Das war ganz kalkuliertes Demütigen. Das war überhaupt. Der ist doch nicht doof. Der ist doch der Herr seiner Gefühle.
Die machen das doch da miteinander schon eine ganze
das
Zeit.
Das findet der geil. Und ich meine, hey, wir haben Integrationsprobleme mit testosterongeladenen Männern, die in diesem Land rumrennen, ja? Und sie sind von der CSU.
Ich glaube trotzdem, das ist eher das.
Der ist doch so.
Ich glaube,
ja, Entschuldigung, Lukas, ich weiß, dir ist das fremd.
Ja, nein, ja. Nur wenn ich dich das sagen höre. Also bitte.
Ja, ich, Entschuldigung.
Testosteron geladene Männer. Wow.
Ja, ich bin Post-Testosteron, Ulrike ist Post-Öko.
Ich glaube, dass er ihr einen mitgeben wollte, dass es aber irgendwie aus den Fugen geraten ist. Weil er hat sich damit ja letztlich selber geschadet. Wahlergebnis zum Parteichef ist relativ schlecht ausgefallen.
Aber keiner findet sie mehr richtig, also sie verliert an Zustimmung. Viele Leute finden sie doch toll. Hajo hat vorhin so schön.
In der eigenen Partei, wo sie die größten Probleme hat. Also sie gewinnt an zwei Fronten gleichzeitig dadurch. Also es hat in ihrer Partei pünktlich zu ihrem eigenen Parteitag, der ja auch nicht unwichtig ist, und jetzt kommt ein Solidarisierungseffekt gewesen. In den Fraktionen war es erstmal ruhig. Das ist übrigens genauso wie 2005. Wenn jemand, der eigene Chef von außen angegriffen wird, dann schart man sich um den. Das hat ihr schon öfter geholfen. Und verrückterweise ist es ja auch so, also das Erstarken der AfD, würde man sagen, ist ein Riesenproblem eigentlich für die Union. Aber bei den bevorstehenden Landtagswahlen wird ihr das eher helfen. Es vergrößert die Wahrscheinlichkeit, dass CDU-Kandidaten die nächsten Wahlen in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg gewinnen. Und das ist irgendwie am Ende immer das, was in der Politik am meisten zählt. Der Chef, der irgendwie gute Wahlergebnisse nach Hause holt und einen Regierungswechsel in Rheinland-Pfalz provoziert. Wird gerade in so einer machtbewussten Partei wie der CDU geschätzt. Insofern ist das irgendwie so diese komische Merkel-Geschichte, weil egal was passiert, wie so ein Käfer, der irgendwie dann immer so auf die richtige Seite fällt.
Das wünsche ich mir auch für den Moment, der jetzt kommt. Es kommt unsere berühmte Minute rum. Es ist bedauerlicherweise immer meine Minute rum. Ihr rächt euch für meine Schlaumeiereien mit einem Begriff, den ihr mir zuruft. Ich setze mich auf das Sünderbänkchen und assoziiere frei eine Minute. Meine Damen und Herren, es ist kein Betrug. Es wird hier nicht behumst. Hier ist euer Ausdruck. Ich gehe auch schon los.
Du sagst es.
Sei, sag's schon. Raus damit, Elisabeth.
Daesh, oder? Heißt Daesh?
Daesh.
Ein süßes Getränk. Daesh, meine Damen und Herren. Daesh.
Daesh-Kind.
Da läuft die Uhr, meine Damen und Herren. Daesh ist der heutige Begriff, den sich unsere Runde ausgesucht hat. Und da möchte ich beinahe zum Fundamentalisten werden, vor lauter Wut über diesen Begriff, den man so schlimm erklären kann. Daesh ist ein anderer Ausdruck natürlich für den islamischen Staat, für ISIS. Es sind beim besten Willen keine netten Leute. Aber stellen wir uns einfach mal vor, Daesh wäre was ganz anderes, meine Damen und Herren. Daesh wäre eine schöne Frucht, die Sie zu Weihnachten servieren können. Die neuesten Daesh-Rezepte zu Weihnachten in Brigitte, wäre das nicht toll. Stellen Sie sich vor, Daesh wäre ein Urlaubsort, der total angesagt ist, den aber nur Berliner Hipster bisher kennen, dann kennen Sie ihn jetzt durch diese Sendung. Fahren Sie nach Daesh, meine Damen und Herren, wenn Sie noch nicht wissen, wohin Sie fahren sollen. Oder natürlich, das ist besonders naheliegend, es könnte ein wunderbares, wirklich radikal mit jedem Schmutz abrechnendes Waschmittel sein. Also das würde dann schon wieder zu ISIS passen, meine Damen und Herren. Keine Kompromisse, bitte nur in der Waschmaschine. Benutzen Sie also Daesh, unterstützen Sie Daesh, auch wenn Sie ein komplett behämmerter Berliner Rapper sind. Unterstützen Sie lieber Daesh, das Waschmittel, als das Original Daesh, nämlich den islamischen Staat. Wie lange ist eigentlich so eine Minute? Dankeschön.
Ja.
Wie was?
Kennst du die Geschichte vom Spunk bei Pippi Langstrumpf?
Ich fürchte, wir haben für die Geschichte von Spunk bei Pippi Langstrumpf jetzt keine Zeit mehr, sondern ich bedanke mich bei Ihnen, meine Damen und Herren, natürlich mit dem hier.
Wir sehen uns zu diesem Thema wieder.
Und Sie, meine Damen und Herren, Sie haben die Geschenke noch nicht, aber die Bundeskanzlerin hat ihre Neujahrsansprache schon fertig. Das soll den Gewissensdruck bei Ihnen zu Hause nur erhöhen. Machen Sie, beeilen Sie sich mit den Weihnachtsgeschenken. Wir haben jetzt schon mal hier die Neujahrsansprache.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, selten haben wir so hautnah gesehen, wie unser eigenes deutsches Handeln, Tun eingebettet ist in eine globale Welt. Und dieses ist ein Jahr, das uns das in umfänglicher Weise bewusst gemacht hat. Wir leben in einer gemeinsamen Welt. Wir können, wenn jeder seinen Beitrag leistet, in Zusammenarbeit die Probleme bewältigen. Ich bin davon überzeugt. Oder andersherum, wir schaffen das, aber es wird viele Anstrengungen bedürfen und auch eines hohen Maßes an neuem Denken. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank für Ihren warmen Applaus, meine Damen und Herren, hier im Studio. Vielen Dank an unsere Beobachter, vielen Dank Ihnen, meine Damen und Herren. Sehen Sie jetzt hier im RBB eine Dokumentation über Wolfgang Schäuble, den mindestens zweitmächtigsten Mann dieses Landes, von Stefan Lambi. Dabei wünsche ich Ihnen viel gute Informationen und auch ansonsten eine gute Nacht. Dankeschön Ihnen allen hier im Studio, vielen Dank euch. Dankeschön. Daesh. We'll be right back.